Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Hans-Joachim Viehweger und ich spreche heute mit Professor Moritz Schullerig. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Hallo, Herr Schullerig.
Hallo.
Herr Professor Schullerig, in den vergangenen Tagen hat Intel für Schlagzeilen gesorgt. Die in Magdeburg geplanten Chipfabriken, die werden erstmal nicht gebaut. Eine Investition, die auch mit Milliarden an Steuergeldern gefördert werden sollten. Hat sich die Politik da zu früh gefreut?
Die Geschichte um Intel in Magdeburg zeigt sicherlich auch die Schwierigkeiten, die Fußangeln, die Risiken, die staatliche Förderung von solchen großen Investitionsprojekten mit sich bringt. Grundsätzlich denke ich, muss man gucken, dass wenn der Staat solche Dinge unterstützt, dass man wirklich genau guckt, dass das Zukunftsindustrien sind, dass wir nicht Geld für die Industrien von gestern ausgeben, sondern für das, was uns Wachstum morgen bringt. Da kann man bei den Chips jetzt grundsätzlich, wie auch bei der Batterietechnologie wahrscheinlich sagen, das geht zumindest in die richtige Richtung. Aber natürlich ist die Gefahr, gerade aktuell haben ja auch viele immer wieder beklagt, dass ein bisschen ein Subventionswettlauf da droht und sich die großen Chiphersteller und die großen Konzerne sozusagen aussuchen, wo sie hingehen, nämlich da, wo es am meisten staatliche Förderung gibt.
Jetzt ist es ja so, dass es tatsächlich auch noch ein paar andere Projekte gibt, die staatlich gefördert sind, aber wackelig sind. Gerade war das Thema Batterien schon angesprochen. Northvolt in Schleswig-Holstein, da weiß man nicht so recht, ob es klappt. Dann haben wir ja auch dieses Thema grüner Stahl bei ThyssenKrupp mit vielen Milliarden gefördert. Aber auch das ist wackelig. Ein Zeichen dafür, dass der Staat gerne mal aufs falsche Pferd setzt?
Ich denke, insgesamt muss man schon sagen, dass der Staat nicht gut darin ist, die Gewinner von morgen zu finden, aber die Verlierer von gestern sehr gut darin sind, den Staat zu finden. Dieser Grundproblematik muss man sich einfach immer bewusst sein, dass natürlich jegliche Subventionierung, Förderung immer ganz besonders den Platzhirschen dient, die vielleicht auf dem Abstiegsast sind. Wir werden sicherlich auch noch über VW sprechen, da kann man ja doch die eine oder andere Parallele ziehen. Die Frage ansonsten, ob man jetzt in all diesen Projekten sozusagen auf dem falschen Dampfer war, ich würde das ein bisschen differenzierter sehen. Also gerade bei Batterietechnologie, denke ich, ist das in jedem Fall etwas, wo wir Rückstand haben und wo wir auch im Hinblick auf die Entwicklungspotenziale, die in dieser Technologie stecken, wahrscheinlich nicht sagen wollen, das machen wir gar nicht und das importieren wir von jetzt an nur noch. Aber ich würde mir wünschen, dass wir stärker auch Instrumente anwenden, die etwa in Amerika zur Anwendung kommen, nämlich Steuergutschriften, wenn dann der grüne Stahl produziert wird, wenn dann die Batterien laufen und nicht schon, bevor die Fabriken aufgebaut werden, schon die großen Checks überreicht werden.
Bevor wir zur VW und den Problemen der Automobilbranche kommen, aber nochmal diese generelle Frage. Ich kann natürlich einzelne Unternehmen fördern als Staat, egal jetzt ob mit Subventionen vorher oder mit Steuergutschriften. Oder ich kann sagen, ich versuche, den Standort so attraktiv wie möglich zu machen. Wo stehen Sie da?
Ich glaube, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Es gibt auch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht in, ich würde sagen, eng begrenzten Fällen durchaus gute Argumente, dass der Staat, wenn er es denn schafft, wirklich Sektoren zu identifizieren, die dieses Potenzial, die Wachstumspotenzial haben, dass der Staat diesen Unternehmen sozusagen Startbedingungen bereitstellt, die helfen. Wir haben konkret in der Weltwirtschaft das Problem, dass wir mit China einen großen, großen Konkurrenten mit sehr tiefen Taschen haben, der das in großem Umfang macht. Und da muss man sich dann schon überlegen, wie man darauf reagiert. Wenn man gar nichts macht, dann importiert man die chinesische Industriepolitik mit all den Konsequenzen, die das dann hat für heimische Produzenten. Da muss man unterscheiden. Es gibt Sektoren. Ich denke mal an die Solarindustrie. Da wollen wir wahrscheinlich sagen, wenn uns der chinesische Steuerzahler diese Solarpanels billiger gibt, als wir sie selber machen können, dann sollten wir da Ja sagen und in den Deal einschlagen. Wenn es um Bereiche geht wie Elektromobilität, Batterietechnologie, die ganze Produktionskette dort, dann wollen wir wahrscheinlich als Europäer sagen, das sind schon Bereiche, in denen wir uns nicht komplett verabschieden wollen, auch von den Innovationen und dem Wachstumspotenzial. Dann das zu machen, was die Kommission gemacht hat, nämlich über Ausgleichszölle dafür zu sorgen, dass wir alle sozusagen die gleichen Startbedingungen haben, europäische Produzenten, chinesische Produzenten, ist der richtige Ansatz. Und ich wünschte mir, wir hätten da mehr politische Unterstützung auch für die Kommission aus Berlin.
Sie haben VW schon kurz angesprochen. Wir hören in den letzten Wochen von vielen Problemen der Automobilbranche. Es gibt jetzt einen Automobilgipfel, zu dem Wirtschaftsminister Habeck lädt. Interessanterweise die vielen Jahre, wo wir von den Problemen der Zulieferer gehört haben, da war das nicht so groß in der Politik. Was bringt so ein Automobilgipfel, ist das sinnvoll?
Na, das müssen wir abwarten, was da passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass Robert Habeck da schon die eine oder andere gute Idee haben wird. Ich habe in einem großen Interview Anfang des Jahres gesagt, dass ich nicht glaube, dass alle deutschen Autobauer das Jahrzehnt überleben werden, und habe dafür viel Kritik geerntet. Dass es jetzt so schnell ging, quasi ein halbes Jahr und ein paar Monate, dass wirklich der größte deutsche Autokonzern da auch in Schwierigkeiten kommt, habe ich selber auch nicht geahnt. Aber ich glaube, klar ist, dass alle deutschen Autobauer die Wende hin zur Elektromobilität verschlafen haben. Wir waren noch ganz beschäftigt damit, die lenkbaren Hinterachsen der E-Klasse zu optimieren, und haben dabei übersehen, dass es da draußen eine disruptive neue Technologie gibt, die Potenzial hat. Die Chinesen sind mit aller Macht, muss man sagen, auch staatlichem Geld, in diese Lücke gesprungen und haben gesagt, beim Verbrenner können wir mit den Deutschen eh nicht konkurrieren, also setzen wir sozusagen alles auf die Karte Elektromobilität, und es sieht so aus, als hätten sie da die richtige Wette abgeschlossen. Die Frage ist jetzt, wo die Massenproduktion für Elektroautos für Europa stattfindet. Findet sie in China statt oder findet sie in Deutschland oder in Europa statt? Und ich würde die Frage insofern der Zukunft von VW relativ eng damit verbinden wollen, wie wir über, ich sag mal, den Automobilsektor in Europa außerhalb der Premium-Segmente nachdenken. Also hier geht es wirklich um die Massenproduktion. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir in erheblichem Umfang Produktion auch in Europa haben und halten wollen. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass nun Volkswagen bis in alle Ewigkeit in deutscher Hand bleibt. Das kann auch ein strategischer Investor aus dem Ausland sein, der sagt, wir produzieren in Deutschland auch unter dem Namen VW. Also ich würde Produktionsstandort von Eigentümerstruktur trennen, und das haben wir auch in der letzten Welle in der Automobilindustrie gesehen. Toyota produziert sehr viel in Großbritannien. Also letztlich geht es uns um die Arbeitsplätze und nicht um die Eigentümerstruktur.
Aber Sie haben ja schon angedeutet, es kann so große Probleme geben, dass ein Großteil der Arbeitsplätze tatsächlich auch verloren geht. Denken wir daran, dass die bei der E-Mobilität zum Beispiel viele Automobilzulieferer gar nicht mehr in dieser Form gebraucht würden.
Das ist richtig, und das wird sowieso passieren. Wir werden keine Zulieferer mehr brauchen, die ganz viel Getriebetechnik optimieren oder Einspritzanlagen oder was nicht alles. Da laufen wir auf einen Strukturwandel zu, und den sollen und dürfen wir auch nicht aufhalten. Wir haben Vollbeschäftigung, wir suchen dringend Fachkräfte. Diese Ingenieure und Ingenieurinnen, diese Facharbeiterinnen, Facharbeiter, die da bei den Zulieferern sind, finden woanders Arbeitsplätze und in Industrien, die mehr Zukunft haben als die von gestern. Und die von gestern sind halt wahrscheinlich in der Massenproduktion, ob jetzt das eine oder andere Luxusauto in Zukunft noch mit E-Fuels durch die Gegend sausen wird, ist eine andere Frage. Aber in der Massenproduktion sind das inzwischen Technologien von gestern.
Lassen Sie uns über die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen sprechen, wenn man eine ausgeprägte Investitionsschwäche. Jetzt ist es so, dass natürlich auch in der Politik die einen sagen, wir sehen einen ganz schlechten Standort. Man hat das Gefühl, da wird aus parteitaktischen Gründen der Standort schlecht geredet. Andere reden die Lage schön, so der Eindruck. Was sagen Sie, wo steht die deutsche Wirtschaft?
Ja, ich war, glaube ich, einer auch der Ersten, der schon Mitte letzten Jahres diese Frage vom kranken Mann Europas thematisiert hat in einem Interview damals mit Le Monde in Frankreich. Ich denke, wir haben wirklich tiefe strukturelle Probleme, die werden wir auch nicht ganz kurzfristig lösen. Wichtig ist nur, dass wir sie wirklich auch thematisieren und dann nach Lösungen suchen. Also zum einen, ich glaube, das ist allen klar, verlieren wir jedes Jahr durch die Alterung und durch das Ausscheiden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf absehbare Zeit 0,5% an Wachstum. Das heißt, jedes Jahr, weil wir weniger Arbeiter und Arbeiterinnen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, starten wir sozusagen ins Jahr mit minus 0,5%. Die müssen wir irgendwie ausgleichen. Die müssen wir ausgleichen, indem wir produktiver werden und indem wir mehr investieren. Und ganz bestimmt auch, indem wir wirklich gezielt über Erwerbszuwanderung nachdenken. Unkomplizierter, unbürokratischer, besser, als wir das bisher gemacht haben. Und zu Produktivität gehört, bin ich sofort dabei, radikaler Bürokratieabbau, massive Fortschritte bei der Digitalisierung. Da werden wir endlich dann auch mal uns, sagen wir mal, ehrlich machen müssen, was unsere wahrscheinlich in vielen Bereichen übertriebenen Datenschutzanforderungen angehen. Wir werden in die Netzinfrastruktur investieren müssen. Also da kommt sehr viel auf uns zu und kommt auch sehr viel auf den öffentlichen Sektor zu. Also Teil der Investitionsschwäche ist auch die Investitionsschwäche der öffentlichen Hand.
Beim Thema Investitionen, da rufen in der Zwischenzeit ganz viele aus der Ökonomenschar nach mehr Schulden. Sie auch?
Ich denke, wir müssen unterscheiden. Grundsätzlich, denke ich, sind Fiskalregeln, wie wir sie jetzt auch mit der Schuldenbremse haben, in der einen oder anderen Form keine schlechte Idee. Dass man ein Auge darauf hat und es, sagen wir mal, der Politik schwer macht, zu viel Wahlversprechen für die gegenwärtige Generation zu machen, halte ich für eine ganz gute Idee. Leider sind wir jetzt in einer Situation, wo wir trotzdem unseren Haushalt so umgeschichtet haben, trotz Schulden oder wahrscheinlich auch wegen der Schuldenbremse, dass wir unglaublich viel an Sozialtransfers und in die aktuelle Generation geben und sehr wenig an die Zukunft gedacht haben, weil unsere Infrastruktur kaputt ist und wir in wesentlichen Zukunftsindustrien einfach nicht mehr den Stand haben, den wir mal hatten. Ich würde eine ganz klare, und das ist, glaube ich, der einfachste Bereich für mich, eine ganz klare Ausnahme von der Schuldenbremse bei den Verteidigungsinvestitionen sehen. Also wir müssen mehr in unsere Sicherheit investieren. Wir können uns nicht weiterhin im gleichen Umfang in diesem anderen Umfeld mit einem sehr aggressiven Russland auf die Amerikaner verlassen. Da ist ja auch einiges im Umschwung politisch. Das heißt, wir müssen auf absehbare Zeit mehr in unsere Sicherheit investieren. Und da ist es eine gute alte Tradition, dass man das zumindest in der kurzen bis mittleren Frist auch über Kreditaufnahme macht.
Neues Sondervermögen heißt es.
Kann auch ein Sondervermögen sein, es kann eine Ausnahme von der Schuldenbremse sein. Ich fand die Ausnahme von der Schuldenbremse noch sinnvoller, denn ich würde gerne von jetzt bis in alle Zeit Dinge, die wirklich an die nationale Sicherheit gehen, an die europäische Sicherheit, wo es um Frieden und Freiheit, sozusagen um unsere Lebensbedingungen geht und nicht um irgendeine Fiskalregel, von den politischen Zänkereien im Alltag ausnehmen. Denn das sehen wir ja jetzt, dass selbst Beträge von 1, 2, 3 Milliarden für die Bundeswehr zum parteipolitischen Zankapfel werden. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Also wir können uns nicht mit der Schuldenbremse Hand gegen Russland verteidigen und wir müssen auch schon, glaube ich, einfach wissen, dass eine Schuldenbremse kein Selbstzweck ist, sondern Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist, in Frieden und Freiheit und Wohlstand in Europa zu leben und nicht um irgendwelche selbstgesetzten Schuldenregeln einzuhalten. Bei den anderen Fragen ist es durchaus sinnvoll zu gucken, ob man über gezielte Sondervermögen dafür sorgt, dass, wenn wir wirklich Kredite aufnehmen für Sachen wie Klimatransformation und öffentliche Investitionen, dass wir dort sicher gehen, dass es wirklich zu zusätzlichen Investitionen kommt. Und ich glaube, dann sind auch alle einverstanden. Die Frage ist nur ein bisschen, wenn wir das jetzt machen, kommt es wirklich zu zusätzlichen Investitionen oder verschieben wir nur das, was wir im regulären Haushalt haben, in die Sondertöpfe und erhöhen dann am Ende doch die Renten. Und die Gefahr sehe ich auch.
Das wäre tatsächlich meine These. Das heißt, wenn der Staat mehr Schulden machen darf, dann wird, wenn überhaupt, nur unwesentlich mehr investiert. Das zusätzliche Geld fließt einfach in noch mehr Personal und in noch mehr Sozialausgaben und behindert die nötigen Reformen letztlich. Stichwort Rente.
Ja, also die Renten sind in der Tat der ganz große Faktor. Es ist ja nicht so, dass der Staat jetzt weniger Geld einnimmt als noch vor 30 Jahren. Wir haben immer noch ungefähr die Hälfte der Güter und Dienstleistungen, die in Deutschland erwirtschaftet werden, fließen, oder das Äquivalent geht durch staatliche Hände. Also die Staatsquote ist weiterhin annähernd 50%. Also sie ist nicht gesunken. Und dennoch hat man das Gefühl, an allen Ecken und Enden fehlt das Geld. Wie kann das eigentlich sein? Und wenn man dann ein bisschen bohrt, dann sieht man einfach sehr schnell, dass knappes Drittel unseres Bundeshaushalts, da reden wir über weit über 100 Milliarden pro Jahr, inzwischen in die Rentenzuschüsse geht. Das heißt, der politische Gestaltungsspielraum im Bundeshaushalt ist durch die Kosten einer Rentenversicherung, die angesichts der demografischen Entwicklung schon seit 2-3 Jahrzehnten nicht mehr tragfähig ist, unglaublich gewachsen. Dadurch haben wir keinen Spielraum, das zu machen, was wir machen müssen, um auch in Zukunft noch zu wachsen und erfolgreich zu wirtschaften.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit dem Ökonomen Moritz Schulerig, ein vielfach ausgezeichneter Ökonom, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Herr Schulerig, warum sind Sie eigentlich zur Ökonomie gekommen? Was hat Sie an der Wirtschaft gereizt?
Also was mich immer gereizt hat und was auch ganz tief sozusagen im Herzen des Ökonomenseins steckt, ist dieses Denken in Zielkonflikten. Also wir leben in einer Welt, in der man nicht alles gleichzeitig erreichen kann. Und dann geht es immer darum, wie wägt man das eine gegen das andere ab? Was sind sozusagen die Kosten und die Vorteile von bestimmten Abwägungen? Und ich fand es immer sehr spannend, da einfach, sagen wir mal, systematisch im Rahmen von quantifizierbaren Aussagen drüber nachzudenken. Also ich denke, die Ökonomen und die Ökonominnen haben sozusagen eine Sache wirklich von der Pike auf gelernt. Das ist auch immer dran zu denken, dass man nicht alles gleichzeitig erreichen kann. Das wäre für viele in der Politik ist das immer der Stolperstein. Wir wollen immer gerne alles. Und wir sind in der Regel diejenigen, die sagen, wenn du das willst, dann musst du auf etwas anderes verzichten. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Denkfähigkeit. Ja.
Ihr Institut ist ja schon allein wegen der Geschichte eben gegründet mal als Königliches Institut für Seeverkehr und Weltwirtschaft an der Uni Kiel international ausgerichtet. Da würde ich gerne noch mal hier einen Schwerpunkt drauflegen. Der Erfolg der deutschen Wirtschaft, so haben wir es ja lange gesagt und in der Zwischenzeit fast schon ein bisschen sarkastisch, der beruht auf drei Säulen, also quasi darauf, dass die USA für unsere Sicherheit sorgen, dass wir aus Russland das günstige Gas bekommen und dass China unser wichtigster Partner im Außenhandel ist. Und alles ist irgendwie so ein bisschen in der Schwebe. Wie also weiter mit dem, in Anführungszeichen, Modell Deutschland?
Das ist die ganz große Frage, vor der wir alle stehen. Und ich glaube, viel auch der politischen Unruhe im Land hat damit zu tun, dass keiner so richtig eine Idee hat, wie dieses Land in 10 Jahren aussehen wird. Wir sehen alle, dass ein paar der Grundpfeiler auch des wirtschaftlichen Erfolgs der Bundesrepublik wanken. Automobilindustrie ist nur einer davon. Sicherlich auch der Industriestandort insgesamt. Richtig ist, wenn wir mal die Faktoren oder die Kernelemente durchgehen. Die Weltwirtschaft war in den letzten 20 Jahren, insbesondere der Aufstieg Chinas, war ein ganz massiver Rückenwind für die deutsche Exportindustrie. Aus diesem Rückenwind ist Gegenwind geworden. Aus zwei Gründen. Erstmal, China stottert in der eigenen Wirtschaft. Der Immobilienboom ist geplatzt. Diese riesen Aufholgeschwindigkeiten, die China da vorgelegt hat, sind erstmal Geschichte. Und zweitens ist China auf ganz zentralen Märkten, Automobilindustrie, Maschinenbau, zu einem ernsthaften Wettbewerber geworden. Die haben einfach nicht geschlafen. Und die haben jetzt inzwischen die Technologie, wenn Sie etwa sich die Weltmarktanteile des deutschen Maschinenbaus angucken, dann waren wir für 20, 30 Jahre immer Weltmarktführer. Inzwischen sind es die Chinesen. Das und auch die Krise der Automobilindustrie fängt lange vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine an. Und auch die Energiekosten in Deutschland waren auch vor dem Angriffskrieg nie niedrig im internationalen Vergleich. Also da muss man, glaube ich, gucken. Das ist ein sehr beliebtes Narrativ. Das ist auch eins, was irgendwie sehr einfach der Öffentlichkeit zu vermitteln ist. Aber die gestiegenen Energiekosten, insbesondere die Stromkosten, bei den Gaskosten sind wir mehr oder weniger wieder da, wo wir vorher waren, sind Teil des Problems und nicht das gesamte Problem. Also wir produzieren heute in Deutschland 30% weniger Autos als noch vor 5 Jahren. Und dieser Prozess geht lange vor dem Krieg in der Ukraine los. Die Verteidigung ist etwas, was wir ein bisschen mit der gleichen Naivität, mit der wir Russland umarmt haben, vernachlässigt haben. Wir hatten bis vor kurzem Verteidigungsausgaben, die entsprachen etwa dem, was die Weimarer Republik nach dem Versailler Vertrag gemacht hat, nämlich rund 1% des Bruttoinlandsprodukts. Damals stand das Land Kopf, weil man gesagt hat, das ist ja ein Knebelvertrag, der uns es gar nicht erlaubt, irgendwie für unsere Sicherheit zu sorgen. Wir haben uns da ein bisschen zu sehr zurückgenommen, eine große Friedensdividende auch sehr gerne eingestrichen. Da müssen wir jetzt gegensteuern. Ich denke, da hilft nichts, denn am Ende ist die Logik, also gerade aus ökonomischer Sicht, sehr, sehr klar, dass Frieden in Europa gegenüber einem aggressiven Regime in Moskau nur mit Stärke auch gesichert werden kann.
Wir haben aber bereits die Zeitenwende, wir haben bereits das Sondervermögen.
Da ist nach den schönen Worten im Februar 2022, schön ist, aber nach den aufrüttelnden Worten, leider in der Praxis doch bisher sehr wenig passiert. Wir haben dazu gerade eine größere Studie auch in der letzten Woche veröffentlicht, die letztlich zeigt, dass wir die Zeitenwende bei der Bundeswehr immer noch nicht angekommen ist. Im Gegenteil, wir haben in den letzten 2,5 Jahren gegenüber Russland in der Verteidigung und im Militär weiter an Boden verloren. Einfach um Ihnen mal eine Zahl zu geben, die Ihnen ein bisschen illustriert, wie groß da die Unterschiede sind. Also während Russland sozusagen wirklich auf Kriegsproduktion umgestellt hat, ist bei uns die Bestellung von neuem Material, sozusagen das ganze Upgrade und Modernisierung der Bundeswehr, ganz schleppend nur vorangekommen. Es ist inzwischen so, dass die russische Produktion innerhalb von wenigen Monaten, vielleicht so 6 Monaten, die gesamten Bestände der Bundeswehr nachproduziert. Also alles, was wir haben, produziert Russland zurzeit in 6 Monaten. Um uns ein Gefühl zu geben, wie wenig sozusagen da doch der Ruck durchs Land gegangen ist. Wir brauchen sicherlich ein neues Sondervermögen und das wird nicht nur 100 Milliarden sein, sondern das wird eher in Richtung 300 Milliarden gehen müssen, mit dem wir dann die Lücke schließen, während wir sozusagen sukzessive unseren regulären Verteidigungshaushalt erhöhen, um auf das zu kommen, was die Amerikaner machen, was die Franzosen machen, was die Norweger machen, was die Polen machen, nämlich perspektivisch wahrscheinlich so um die 3% unseres Bruttoinlandsprodukts wieder für Verteidigung auszugeben.
Stichwort China, um es jetzt mal auf die eher grundsätzliche Ebene zu heben. Sie warnen ja schon seit einiger Zeit vor hohen Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit von China. Aber mal ganz ehrlich, wie soll das funktionieren, dass eine so exportorientierte Wirtschaft wie die deutsche auf das Geschäft mit ihrem wichtigsten Handelspartner verzichtet?
Spannend, dass Sie das sagen mit dem wichtigsten Handel. Der wichtigste Handelspartner ist auf der Exportseite sowieso, also exportieren mehr in die USA als nach China. Aber ich wette, Sie haben vielleicht, oder ich weiß es nicht, vielleicht haben Sie es gewusst, aber im letzten Monat hat die deutsche Wirtschaft zum ersten Mal mehr nach Polen exportiert als nach China. Ich glaube, das sagt Ihnen relativ viel darüber, wie wichtig China wirklich ist und wie wichtig es gemacht wird. Natürlich ist China ein wichtiger Handelspartner. Natürlich haben wir gut verdient. Aber wir reden insgesamt über 7-8% der deutschen Exportwirtschaft, nicht über 80%.
Also Sie können sich wirklich so etwas wie eine Abkoppelung vorstellen? Ist ja immer auch die Frage, man spricht auf europäischer Ebene von Decoupling und De-Risking.
Ich sage nicht, dass wir das machen sollten. Ich denke, das Wort vom De-Risking oder eine Strategie des De-Risking ist in bestimmten Bereichen sicherlich sinnvoll, um die Fehler nicht zu wiederholen, die wir gegenüber Russland gemacht haben, dort eine gewisse Vorsicht auch walten zu lassen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, bei der Antibiotikaproduktion zum Beispiel kommen über 90-95% der Stoffe, die da reingehen, der Vorstoffe, kommen aus China. Wir können de facto heute in Europa auf längere Zeit keine Antibiotika produzieren, ohne dass China uns nicht die Komponenten gibt. Und das ist natürlich schon eine Abhängigkeit, wo man sagen will, ist das wirklich so sinnvoll? Natürlich wird es Kosten haben, ein De-Risking zu machen. Wir werden da Sand in die internationale Arbeitsteilung streuen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das nicht jetzt protektionistisch macht, sondern sich im Gegenzug sagt, wir wollen hier einseitige Abhängigkeiten ein bisschen reduzieren. Aber das wird mit gewissen Kosten verbunden sein. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns im Gegenzug dem Rest der Welt umso mehr öffnen. Also auch um das Signal zu senden, das, was wir hier als De-Risking gegenüber China machen, einem Land, das in den letzten Jahren sicherlich politisch nicht in die Richtung gegangen ist, in die wir uns das gewünscht hätten, hat nichts damit zu tun, dass wir als Europa irgendwie eine Festung Europa bauen und protektionistisch werden. Im Gegenteil, wir wollen weiter regelbasierten Welthandel und wir öffnen uns umso stärker gegenüber Lateinamerika, dem Rest Asiens und auch Afrika.
Geht dieses Zeitalter der Globalisierung zu Ende, zumindest jener Globalisierung, die wir in den 90er Jahren mit dem Fall des Eisernen Vorhangs erlebt haben? Es war ja auch lange Zeit mit vielen Vorteilen verbunden, also niedrige Inflation, weil man von den Kostenvorteilen in anderen Ländern profitiert hat. Was tut sich da, wenn Sie es auf die lange Sicht betrachten?
Wir sehen schon seit der Finanzkrise von 2008 letztlich ein Plateau, was den Welthandel angeht. Seit 2008 ist der Welthandel relativ zum Bruttosozialprodukt, zur Wirtschaftsleistung nicht mehr gewachsen. Ich denke, dass insbesondere der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die Unterstützerkoalition, die sich danach auch herauskristallisiert haben, in der Tat nochmal Trends akzentuieren werden und verstärken werden, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Insofern ist sicherlich die Globalisierungswelle, die wir gesehen haben, in der Überzeugung, dass mit mehr Handel und mehr Wirtschaftsintegration die Welt friedlicher und stabiler wird, diese Idee ist erstmal auf Eis gelegt. Ich glaube, man muss auch fairerweise sagen, die Globalisierung war ökonomisch sehr erfolgreich, wie Sie das auch gesagt haben. Niedrige Inflation, hohe Wachstumsraten. Wir haben enorm viele Menschen im globalen Süden auch aus der Armut geholt. Also am ökonomischen Erfolg der Globalisierung gibt es meines Erachtens wenig zu zweifeln. Man kann immer sagen, mit anderer Politik wären wir noch erfolgreicher gewesen. Okay, das geht immer, aber grundsätzlich ist die Bilanz da gut. Was nicht funktioniert hat, ist das politische Versprechen, was auch immer in der Globalisierung steckte, nämlich dass mit mehr Handel, mit mehr Austausch zwischen den Ländern die Welt insgesamt friedlicher wird. Wir müssen jetzt nach 20, 30 Jahren Globalisierung, glaube ich, auch ehrlich sein, zurückgucken und sagen, unsere Demokratien sind weder im Innern stabiler, im Gegenteil, sie sind instabiler, als sie es waren. Und auch international betrachtet ist die Welt nicht friedlicher und nicht sicherer geworden. Das hat viele Ursachen, nicht nur die Globalisierung, aber es ist, sagen wir mal, Teil dieses Politikcocktails gewesen. Und da gehen die Zeichen ganz eindeutig eher in eine Richtung, dass wir jetzt wieder stärker in Blöcken denken, die politisch, außenpolitisch, sicherheitspolitisch definiert sind.
Herr Professor Schulerig, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.